Wir starten morgen mit den 21 Tagen des Fastens und Gebets. Und das ist für uns etwas, was wir als Kirche schon immer gemacht haben, was wir immer machen werden, was Grundlage unserer Kirche ist. Und die Idee, wie auch diese Kirche entstanden ist, ist durch 21 Tage Fasten und Gebet entstanden. Bevor es diesen Startgottesdienst vor 6 Jahren gab, gab es ein Team von 11 Personen, die sich im Wohnzimmer bei Stefan und Jesse getroffen haben, die gefastet und gebetet haben und die dann einfach auf dem Herzen hatten, dass du einfach irgendwann Teil dieser Kirche sein würdest. Und deswegen sagen wir nicht nur, dass Gebet ein Teil unserer Kirche ist, sondern wir wollen es wirklich auch leben. Und ich möchte dich einladen, einfach mit da in diese 21 Tage dich reinzuklinken und Teil davon zu sein, mitzutragen, mitzubeten und dass wir als Kirche in Einheit vor Gott kommen. Denn wenn wir uns vorstellen würden, was passiert, wenn 250 Menschen, die Teil dieser Kirche sind, in Einheit jetzt diese 21 Tage nehmen, zu beten und zu fasten, was passieren würde in deinem Leben, in meinem Leben, im Leben von der Kirche und wie du da dabei sein kannst, dann ist das das Frühgebet und zwar werden wir jetzt jeden Tag morgens von 6.30 Uhr bis 7 Uhr über Zoom ein Frühgebet haben, wo du da dabei sein kannst, und du kannst dich damit einklinken, einfach mitzubeten. Und wenn du sagst, oh, so morgen, ich sehe noch nicht so gut aus, du kannst die Kamera auch auslassen und wir würden es einfach lieben, dass du mit uns betest. Und wir werden uns auch mittwochsabends hier immer treffen, jetzt die nächsten 3 Wochen, jeden Mittwoch hier am Campus Süd. Und wir werden zusammen Gott suchen, werden ihn anbeten, das Abendmahl feiern und einfach Gottes Gegenwart genießen. Wir wollen für verschiedene Anliegen beten und wir starten jetzt am Mittwoch um 19.30 Uhr hier am Campus Süd. Ja, und wir haben die 21 Tage des Gebets immer am Anfang von einem Jahr, weil wir Gott immer das Erste und das Beste eines Jahres geben wollen. Bevor wir irgendwie etwas anderes tun, bevor wir irgendwas großartig planen, wir wollen Gott zeigen, dass er uns am wichtigsten ist. Und wir wollen uns bewusst diese Zeit einplanen und ihn frei halten für ihn. Und nicht, weil wir irgendwie müssen, weil das Teil unserer Tradition ist, sondern weil wir uns nichts anderes mehr wünschen als Gottes Segen in unserem Leben und seine Gegenwart in diesem Jahr. Ja, und ich möchte nicht, dass wir Kirche aus eigener Kraft bauen, dass wir die Kirche bauen mit unseren eigenen Ideen, mit dem, was wir irgendwie einbringen können, sondern dass wir Gott in unserer Mitte haben, weil wir die Menschen, die hier in der Umgebung wohnen, die in dieser Stadt wohnen, die brauchen nicht mehr von mir, die brauchen nicht mehr von uns, sondern die brauchen mehr von Gott und von seiner Kraft. Und wir brauchen Gott auch in dieser Kirche, weil wir sind Kirche, wo anders sollte Gott sein, wenn nicht hier? Und wir brauchen Gott in seinem Leben. Wir wollen das jetzt einfach am Anfang des Jahres ihm zum Ausdruck bringen. Gott, ich brauche dich. Ich brauche dich in meinem Leben. Ich brauche dich in meiner Familie, in meiner Ehe, in meinen Finanzen, auf meiner Arbeit, in meiner Kirche. Und es ist ein Ausdruck, dass wir einfach sagen, hey, wir wollen unser Bestes geben in diesem Jahr, aber vor allem brauchen wir seinen Segen. Und wir haben für dieses Jahr das Visionswort Hoffnung. Dieses Jahr soll ein Jahr der Hoffnung sein und nicht nur aber eine Hoffnung, die verpufft, die schnell verschwunden ist, sondern eine, die Substanz hat, die hält. In Römer 15, Vers 13 steht, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ja, und wenn wir diese feste Hoffnung in unserem Leben haben wollen, sollten wir als Christen nicht nur ein paar Mal im Jahr in die Kirche gehen oder ein paar Mal beten, weil es dazugehört, sondern weil es ist, wer wir sind, weil wir eine lebendige Hoffnung in uns tragen. Und ich glaube, dass diese Welt mehr als jemals zuvor eine lebendige Hoffnung braucht, eine starke Hoffnung braucht. Und jemand sagte einmal, dieses Jahr wird das beste Jahr deines Lebens, wenn es das beste Jahr deines Lebens geistlich wird. Und ich möchte dich herausfordern, das rauszufinden, ob das wahr ist für dieses Jahr, in dem du in dein geistliches Leben investierst wie niemals zuvor, dass du all in mit Gott gehst und sagst, okay, ich investiere jetzt in mein geistliches Leben und glaub daran, dass du den Rest machen wirst. Und C.S. Lewis sagte, greife nach dem Himmel und du wirst auch die Erde bekommen, aber greifst du nach der Erde, wirst du keins von beidem bekommen. Und ich glaube, es gibt viele Menschen, die ja so ein bisschen Christ sind was und einfach an Jesus glauben, aber ihn nicht als Mittelpunkt in ihrem Leben haben. Und Menschen wundern sich, ja, warum ist das denn alles so und warum verpasse ich so viel? Aber Jesus sagt selbst, wie wir unser Leben führen sollten. In Matthäus 6, 33, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Ja, und ich glaube, das ist wirklich so, wenn wir zuerst nach Gott trachten, nach seinem Reich trachten, dann wird er uns alles andere geben. Und ich möchte uns jetzt einfach nicht nur auch über das Fasten ein paar Infos geben, die ihr auf der Website nachlesen könnt, sondern ich möchte echt jetzt euch ein paar Sachen weitergeben. Und zwar steht Fasten über 75 Mal in der Bibel, aber bei vielen kommt das gar nicht in ihrem Leben vor oder in vielen Kirchen wird gar nicht darüber gesprochen. Aber Jesus spricht regelmäßig darüber und er wünscht sich, dass wir als seine Nachfolger regelmäßig fasten. Und dazu habe ich eine Bibelstelle aus Matthäus 9, 14 bis 15. An einem anderen Tag kamen die Jünger des Johannes zu Jesus, erkundigten sich. Wir und auch die Pharisäer fasten regelmäßig. Warum tun deine Jünger das eigentlich nicht? Jesus fragte, sollen die Hochzeitsgäste denn traurig sein und fasten, solange der Bräutigam noch bei ihnen ist? Die Zeit kommt früh genug, dass der Bräutigam ihnen genommen wird. Dann werden sie fasten. Und auch die ersten Christen haben regelmäßig gefastet für die verschiedensten Anliegen und Entscheidungen. In Apostelgeschichte steht in Kapitel 13, als diese Männer während einer Zeit des Fastens gemeinsam beteten, sprach der Heilige Geist zu ihnen, gebt Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Da fasteten und beten sie weiter, legten Barnabas und Saulus die Hände auf und sandten sie zum Missionsdienst aus. Und Paulus schreibt selbst über sein Leben, ich habe Erschöpfung und Schmerzen, schlaflose Nächte kennengelernt, oft litt ich Hunger und Durst und habe gefastet, steht in 2. Korinther 11, Vers 27. Und Jesus sagt in Matthäus 6, Vers 16, wenn ihr fastet, er setzt nicht nur, okay, wenn ihr, also ob ihr fastet, sondern wenn ihr fastet, er setzt es voraus, setzt keine Leidensmiene auf wie die Heuchler. Und deshalb möchten wir auch in unserer Kirche regelmäßig über Fasten sprechen. Denn und wenn wir Nachfolger von Jesus sind, wollen wir regelmäßig fasten. Und das ist ein Teil unseres Lebens. Und ich möchte einfach uns kurz mit reinnehmen, was Fasten nicht ist. Fasten ist keine religiöse Selbstgeißelung, um Gott zu zeigen, wie viel wir leiden, dass wir es ernst meinen und dass wir uns selbst bestrafen, um seine Gunst zu verdienen. Das brauchen wir nicht. Es ist kein Hungerstreik, sondern es geht darum, dass wir Menschen ein Wesen aus drei Teilen sind, Körper, Seele und Geist. Und dem Körper schenken wir unserer Gesellschaft vielleicht viel Aufmerksamkeit, weil wir sagen, wir machen Sport, wir gucken, dass wir eine gute Ernährung haben, wir kleiden uns gut. Und die Bibel beschreibt den Körper als eigentlich aus Staub gemacht und er kehrt zum Staub zurück. Und es ist aber nur eine vorübergehende Hülle, in der wir sind. Ja, und wir haben auch eine Seele, die, was der Verstand ist, der Wille, die Emotionen, die in unserem Körper sind. Aber wir sind die einzige Spezies, die Gott geschaffen hat, die einen Geist hat. Und wir sind als einziges Wesen nach seinem Ebenbild geschaffen, der Geist ist. Und deshalb sind wir nicht nur ein natürliches Wesen mit einem Geist, sondern ein geistliches Wesen mit einem natürlichen Körper. Und hier ist der Deal. Es wird immer so sein, dass eins von diesen drei am stärksten ist. Und was am stärksten ist, wird bestimmen, in welche Richtung dein Leben geht. Du kannst also Christ sein, du kannst Nachfolger sein, aber du kannst richtig strugglen, weil dein Körper die Richtung vorgibt. Weil du sagst, boah, 6.30 Uhr aufstehen, nee, ich brauche meinen Schönheitsschlaf, so früh kann ich noch nicht mitbeten. Ich muss ja irgendwie den Tag überstehen. Ja, oder deine Seele ist Bestimmer und du struggles mit deinen Emotionen, weil du wirst häufig mit runtergezogen, du bist bedrückt. Du lässt dich von Umständen beeinflussen oder wirst leicht abgelenkt. Und warum passiert das? Weil deine Seele dein Bestimmer ist. Du kannst also Christ sein, du kommst in den Himmel, keine Frage. Und du liebst Gott und du kennst ihn, aber du hast in einigen Bereichen zu kämpfen, weil dein Körper oder deine Seele die Überhand genommen haben und die Richtung deines Lebens angeben. Und wenn du da noch weiter drüber nachdenken möchtest, kannst du gerne Römer 8 mal in Ruhe nachlesen, um zu sehen, was passiert, wenn das Fleisch die Kontrolle in unserem Leben hat und wo der Geist die Kontrolle in unserem Leben hat. Und du wirst feststellen, wie das in deinem Leben auch sichtbar wird. Und was wollen wir also tun? Wir wollen fasten und das ist eine Möglichkeit, die Betonung auf den Geist zu legen und eine neue Richtung anzugeben. Wir wollen nicht unseren Körper umbringen, wir wollen, das ist ein Gottesgeschenk und wir wollen einfach das richtige Umfeld schaffen, dass der Geist aber die Richtung angibt. Und Fasten fährt nämlich die Betonung von dem Körper und der Seele runter und stärkt unseren Geist, dass wir ja mehr Zeit mit Gott verbringen. Und für diese 21 Tage einfach wollen wir beten, wir wollen Bibel lesen, wir wollen zusammen Gott suchen. Und was passieren wird, dass eine neue Dynamik in deinem Leben entsteht, dass neue Richtung entsteht, wo du hinlaufen kannst, dass dein Glauben stärker wird und Gott dich vielleicht überrascht mit dem, was er vorhat und was er tun wird. Und wenn du nicht weißt, wie Fasten funktioniert oder was das überhaupt ist, habe ich 4 Beispiele, wie du fasten kannst. Es gibt das Vollfasten, wo du auf komplette Nahrung verzichtest. Das würde ich aber nicht jedem empfehlen. Da sollte man sich vorher mit einem Arzt besprechen. Das finden wir aber sehr häufig in der Bibel. Oder du fastest nicht alles, sondern du suchst dir aus, was du fasten kannst. Ich faste zum Beispiel Fisch seit 27 Jahren. Genau. Aber ihr könnt natürlich auch auf Süßigkeiten, Fleisch, Kaffee verzichten. Ihr könnt das Daniel-Fasten machen, wo man nur Obst und Gemüse isst und unbearbeitete Lebensmittel. Oder ihr macht ein Teilfasten, wo ihr nur einige Tage fastet oder eine Mahlzeit am Tag weglässt und sagst, okay, ich esse kein Mittagessen, ich esse nur Frühstück und Abendessen. Oder ihr macht ein Seelenfasten, wo, was bedeutet, dass wir auf etwas verzichten, was viel Raum in unserem Leben einnimmt und in unserem Herzen und wo wir einfach neu Platz schaffen wollen für Gott und seine Gedanken. Und für einige kann das Social Media sein, für andere vielleicht Netflix, Fernsehen, und wir wollen einfach dann, da kannst du sagen, okay, du löscht diese Apps für diesen Zeitraum, du guckst kein Fernsehen, um einfach mehr Zeit zu haben, auf Gott zu hören und mal Ruhe zu schaffen. Und egal, wie du sagst, was du jetzt fasten möchtest, möchte ich dich einladen, einfach da mit einzusteigen, dass wir morgen durchstarten, unseren Geist stärken und einfach so einen Fokus legen auf das Geistliche in unserem Leben. Und dass wir Gott an erste Stelle setzen am Anfang unseres Jahres und damit reinstarten. Genau, und jetzt starten wir mal richtig in die Predigt. So viel zu den 21 Tagen des Gebets. Jetzt machen wir mal einen Cut und jetzt geht's in die erste Predigt in diesem Jahr in dieser Kirche. Und zwar starten wir eine neue Predigtserie zur Bibel. Und der Grund, warum wir dieses Thema ansprechen, ist, weil ja, viele Leute nehmen die Bibel auseinander, sagen, das ist veraltet, das ist nicht mehr relevant für unser Leben. Oder sie halten die Bibel nicht mehr als legitim an. Und deshalb wollen wir einfach in dieses Jahr starten und erinnern, dass die Bibel nicht einfach nur die Bibel ist, sondern dass es Wort Gottes ist, dass es die Heilige Schrift ist. Nicht nur einfach Worte, die Menschen gesprochen und aufgeschrieben haben, sondern Gottes Worte. Und die Bibel bedeutet eigentlich nur Buch. Das griechische Wort Biblion bedeutet einfach nur Buch. Und das liegt daran, dass es eine Hafenstadt gab, die heißt Byblos im heutigen Libanon. Und diese Stadt war damals der Hauptexporteur von Papyrus. Und dort wurden die meisten Bücher hergestellt. Und daher sagen viele Theologen nicht einfach nur Buch Biblion, sondern Hagios Biblion, das heilige Buch. Besonders, was unfehlbar ist, Gottes Liebesbrief an uns. Und ich glaube, dass unsere Einstellung gegenüber dem Wort Gottes von großer Bedeutung ist. Und ich glaube, dass wir manchmal das so ein bisschen schleifen lassen, was das Wort Gottes wirklich ist, dass wir es nicht so wertschätzen, wie Gott sich das vielleicht gedacht hat. Und ich bin dankbar für die Bibel-Apps, für YouVersion, dass wir was haben, womit wir unterwegs sind und ständig einfach die Bibel dabei haben, was mega ist. Aber ich glaube, es ist auch ein Unterschied, wenn man eine Buchbibel hat, eine Papierbibel hat und was auch einen Unterschied setzt zum ständigen aufs Handy schauen und oh, jetzt kommt noch eine Nachricht rein, jetzt gehe ich mal wieder zurück. Und wenn du sagst, hey, ich habe noch keine Bibel, dann schenken wir dir gerne eine Bibel, komm da gerne auf uns zu. Und die Bibel sagt Folgendes in Römer 10, Vers 17. Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung und die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Und ich wünsche mir einfach so sehr jetzt für diese Predigt, dass du das Wort Gottes neu lieben lernst. Das ist so ein, dass du dich ganz neu in sein Wort, in die Bibel verliebst. Und der Psalmist beschreibt es Psalm 119, was das längste Kapitel in der Bibel ist. Und das ist quasi eine Liebeserklärung an die Bibel. Und für mich verdeutlicht das voll, was das für eine Priorität für Gott ist, dass wir sein Wort wertschätzen. Und mitten in diesem Kapitel steht in Vers 97 und 98, Herr, wie sehr liebe ich dein Gesetz. Den ganzen Tag denke ich darüber nach. Gerade weil es mir immer gegenwärtig ist, bin ich meinem Feinden an Klugheit überlegen. Dein Gottes Wort tut etwas mit uns und das ist sogar zu unserem Vorteil. Und ich möchte einfach uns heute mit reinnehmen in drei Dinge, zum Start in dieses neue Jahr, in diese Predigtserie. Und zwar Nummer eins, liebe das Wort Gottes. Und wenn ich lieben meine, meine ich auch lieben, wie du eine Person liebst. Wenn du eine Person liebst, dann willst du sie auch verteidigen. Ich habe eine Schwester, die war jetzt auch über Silvester bei uns und die hatte im letzten Jahr echt einige Herausforderungen im Job. Das war, ihr wurden Versprechungen gemacht, die nicht gehalten wurden. Menschen haben über sie gesprochen, hinter ihrem Rücken. Und ich glaube, das kennen bestimmt mehrere von uns. Und ich kenne die Person ja gar nicht. Ich bin ja auch nicht da. Sie wohnt in Bremen, das heißt, ist auch viel zu weit weg, als dass ich die irgendwie kennen könnte oder so. Aber ich werde richtig wütend. Also ich liebe meine Schwester. Am liebsten hätte ich die alle einmal so, also einmal mal die Meinung gegeigt. Ich denke mir so, das kann doch nicht so weitergehen. Und wenn du einen Menschen liebst, dann kämpfst du für diese Person. Du kämpfst für die Person, die du liebst. Und ich glaube, darüber darüber wollen wir heute sprechen, dass wir das Wort Gottes so lieben, dass wir sie verteidigen, dass sie wichtig ist. Und wir haben, glaube ich, alle schon mal gehört, dass die Bibel veraltet ist, dass sie nicht mehr relevant ist. Aber ich glaube, dass die Bibel, das Wort Gottes, lebendig ist. Und warum ist das so? Weil sie von Gott eingegeben ist. In 2. Timotheus 3, 16 bis 17 steht, denn die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Sie soll uns unterweisen, sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen und wieder auf den richtigen Weg zu kommen, so zu leben, wie es Gott gefällt. So werden wir reife Christen und als Diener Gottes fähig, in jeder Beziehung Gutes zu tun. Ja, die Bibel hat nicht nur 40 Autoren, die das aufgeschrieben haben, sondern eigentlich ist es nur ein Autor und das ist Gott. Er höchstpersönlich hat die Bibel geschrieben. Ja klar, die Menschen haben Stifte in der Hand gehalten, das aufgeschrieben, was Gott gesagt hat. Aber die Worte sind von Gott eingegeben. Gott hat diese Worte reingegeben. Und das ist hilfreich, das hilft uns in unserem Leben. Sie unterweisen uns, sie zeigen uns den richtigen Weg, damit wir fähig werden, in jeder Beziehung das Richtige zu tun. Das heißt, in meiner Familie, in meiner Ehe, im Beruf, in den Finanzen, mit meinen Freunden, dass ich in jeder Beziehung Gutes tun kann. Und das Buch spricht somit zu jedem Bereich unseres Lebens. Und es macht jeden Bereich meines Lebens besser. Denn die Bibel ist Gottes Liebesbrief an uns, der Erlösung für mein Leben. Und ich möchte mich ganz neu heute, dieses Jahr, in das Wort Gottes verlieben, dass wir das Wort Gottes lieben lernen. Was ist deine Einstellung zu der Bibel, zum Wort Gottes? Naja, ich lese nicht gerne, ist nicht so meins, ich bin nicht so die Leseratte. Aber wenn du dir einen IKEA-Schrank kaufst, guckst du dir auch die Aufbauleitung an, damit du diesen Schrank vernünftig aufbauen kannst. Wie viel wichtiger ist es, oder auch nicht scheinbar, wie viel wichtiger ist es, dass wir uns mit seinem Wort beschäftigen, um zu verstehen, wie das Leben funktionieren kann. Und Paulus schreibt Folgendes über die Gemeinde in Thessalonicha. Darum, 1. Thessalonicher 2, Vers 13. Darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das auch wirksam in euch ist, die ihr gläubig seid. Hier steht das Wort empfangen und das griechische Wort dafür ist dichomai. Und dieses Wort wurde benutzt, um zu beschreiben, wie man einen Gast empfängt, auf den man sich vorbereitet hat. Das heißt, du bekommst Besuch, du hast gestaubsaugt, du hast gewischt, du hast Staub gewischt, du hast Essen gekocht, du hast vorher eingekauft und den Tisch gedeckt mit dem schönsten Geschirr, was du zu Hause hast. Und dann kommt der Besuch und du sagst, boah, ich habe mich so gefreut, dass du heute hierher kommst und ich möchte dich herzlich willkommen heißen. Das ist das Wort, was hier gebraucht wird. Herzlich willkommen heißen ist eigentlich die Bedeutung von dem, was hier steht. Und Paulus schreibt es, und genauso hat die Gemeinde in Thessalonich das Wort Gottes empfangen. Sie hat es nicht als Menschenwort aufgenommen, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das wirksam in uns ist, die wir gläubig sind. Und ich wünsche mir, dass wir diese gleiche Einstellung haben wie die Thessalonicher, dass wir das Wort Gottes lieben. Und ich wünsche mir, dass wir neu dieses Wort Gottes als Liebesbrief an uns sehen, nicht als ein Gesetzesbuch mit Verboten und Geboten. Wer würde denn behaupten, er liebt es, das Bundesgesetzbuch zu lesen? Ich glaube, das macht jetzt nicht so viel Spaß, aber es macht auch so viel mehr Spaß, einen Roman zu lesen, eine Liebesgeschichte zu lesen, weil es um Beziehungen geht. Und genau das ist die Bibel. Sie ist eine Liebeserklärung an uns. Und das sind Worte, die von Gott eingehaucht sind, die göttliche Kraft enthalten, die unser Leben für immer verändern können. Ja, und ich wünsche mir das so sehr, dass du und ich, dass wir das Wort Gottes einfach neu kennenlernen, dass wir uns neu in dieses Wort verlieben und dass wir dieses Jahr einfach nutzen, um Bibel zu lesen und zu entdecken, was Gott für Gedanken über dein Leben hat. Und ich glaube, der zweite Punkt dafür ist, dass wir das Wort Gottes auch lernen. Und zwar meine ich damit, dass wir hören, was Gott dir sagt. Matthäus 7, Vers 24 steht, darum gleich jeder, der meine Worte hört und dann handelt, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Ja, nur wenn wir es hören, können wir auch danach handeln. Und ich weiß, im neuen Jahr, in diesem Jahr wird es Stürme geben, es wird Stürme in unserem Leben geben. Und sie werden auch einen unterschiedlichen Effekt auf unser Leben haben. Das ist ein Fakt. Wir gehen alle durch die gleichen Stürme, aber wir gehen alle unterschiedlich durch diese gleichen Stürme. Und nur weil ich hier vorne stehe und predige, heißt es nicht, dass ich keine Stürme in meinem Leben habe. Aber die Stürme in meinem Leben werden mich nicht von Gott wegbringen, weil ich mich entschieden habe, mein Haus auf Felsen felsigen Grund zu bauen. Und dieser Felsen ist Jesus Christus. Deshalb lest das Wort Gottes. In Matthäus 4, Vers 4 steht, aber Jesus gab ihm zur Antwort, es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Und deshalb leg dir eine Zeit fest, wann du Bibel lesen möchtest. Und wenn du später sagst, wird es bedeuten, dass du es gar nicht machst. Meine Zeit ist am Morgen. Ich brauche das morgens einfach in den Tag zu starten, mit Gottes Ermutigung in den Tag zu starten, mit seinem Zuspruch, das Wort Gottes zu lesen. Und du kannst auch einen Bibelleseplan machen. Du kannst einen Bibelleseplan machen, der dich durch die ganze Bibel führt, wo du etwas Altes Testament lesen kannst, etwas Neues, etwas ein paar Psalmen, Sprüche und damit durch das Jahr gehen kannst. Alpha hat auch einen neuen Bibelleseplan, den man nutzen kann. Und dieser Bibelleseplan kostet dich am Tag vielleicht 15 Minuten, aber es sind 15 Minuten, die dein Leben zum Positiven verändern können. Und ich habe jetzt auch wieder angefangen, die Bibel durchzulesen oder angefangen, dass ich das in diesem Jahr durchlesen möchte. Und ich glaube, es kennt jeder von uns, dass wir mal einen Tag verpassen. Jeder von uns hat das schon mal erlebt. Und versuch nicht, das Ganze aufzuholen. Ah, ich muss nur noch 17 Tage aufholen. Yay! Sondern lies die Bibel für diesen Tag. Spätestens nächstes Jahr kannst du das nochmal lesen. Es wird immer noch da stehen. Es soll kein Druck sein, es soll kein Stress sein. Du sollst gerne das Wort Gottes lesen. Es geht nicht darum, dass du es geleistet hast. Oh, ich habe es geschafft, aber eigentlich habe ich davon nichts mitgenommen, sondern du sollst das Wort Gottes lesen. Und eine Statistik sagt, wenn wir die Bibel regelmäßig lesen, gibt es tatsächlich einige Auswirkungen. Ich habe jetzt mal ein paar hier rausgesucht, es gibt aber noch mehr. Und zwar sinkt das Gefühl von Einsamkeit um 30%, wenn wir regelmäßig die Bibel lesen. Die Wut sinkt um 32%, Alkoholismus um 57%. Und auf der anderen Seite steigt es, wenn, dass wir unseren Glauben teilen, um 200%. Das wäre ja übel krass. Und Jünger, also andere Menschen einfach mitzunehmen und zu Jünger zu machen, steigt um 230%, wenn wir regelmäßig die Bibel lesen. Also lasst uns nicht einfach nur sagen, ich bin keine Leseratte, sondern lasst uns es lesen, weil es wird unser Leben verändern. Und lasst uns nicht einfach nur die Bibel lesen, sondern lasst uns auch die Bibel dich lesen lassen. Reflektiere das, was du liest, indem du dir die Frage stellst, Gott, was willst du mir damit heute sagen? Deshalb möchte ich uns ermutigen, dass wir das Wort Gottes hören, dass wir es lesen, dass wir die Bibel uns lesen lassen und schließlich auch das Wort Gottes studieren. Und das können wir auch in kleinen Gruppen machen, die jetzt wieder starten, dass wir da gemeinsam die Bibel lesen. Und vielleicht denkst du, warum soll ich das studieren? Ich brauche jetzt nicht noch mehr Wissen anzuhäufen. Nein, darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass du noch mehr Wissen anhäufst. Das haben auch die Pharisäer gemacht. In Johannes 5, 39 steht, ihr forscht in der Schrift, weil ihr meint, durch sie das ewige Leben zu finden. Aber gerade die Schrift weist auf mich hin. Der Grund, warum wir Gottes Wort studieren sollten, ist, dass wir mehr von Jesus in unserem Leben finden und dass wir ihn besser kennenlernen. Und das können wir in den Kleingruppen machen, dass wir uns austauschen über das Wort Gottes, dass wir es studieren und tiefer eintauchen. Und wir können das Wort Gottes lieben und dann müssen wir es lernen. Aber der letzte Punkt, und ich glaube, das ist nur, wenn wir diese beiden ersten Punkte erfüllt haben, ist lebe das Wort Gottes. Und das bedeutet, dass wir es gebrauchen können, wenn wir es lieben, wenn wir es lesen, dann kann es ein Werkzeug für uns sein, womit wir kämpfen können. In Epheser gibt es die Waffenrüstung Gottes, von der Paulus schreibt. Und es geht bei allen Punkten, die da stehen, um Verteidigung. Und der einzige Punkt, wo es um Angriff geht, ist das Wort Gottes. Das heißt, ohne das Wort Gottes hast du nichts, mit dem du kämpfen kannst. Wenn du in einer schwierigen Situation bist, wo du nach Hilfe, nach Trost suchst, nach Ermutigung, weiß ich, wo ich hingehen kann, weiß ich, wo ich nachlesen kann, weiß ich, weil ich vielleicht Verse auswendig gelernt habe oder Glaubenssätze in meinem Leben etabliert habe, die mich wieder auf die richtige Bahn zurückholen. Und es ist so gut, dass wir dafür diese Bibel-Apps haben, dass wir mal eben nachschlagen können, wo steht das denn nochmal, wie steht das denn da nochmal genau? Aber in David schreibt auch im Psalm 119, 9 bis 11, wodurch hält ein junger Mensch seinen Lebensweg frei von Schuld? Indem er sich nach deinem Wort herrichtet, von ganzem Herzen habe ich dich gesucht, lass mich nicht von deinen Geboten abirren, auch bewahre ich im Herzen, was du gesagt hast, um nicht gegen dich zu sündigen. Du wirst das Leben nie so meistern, wie Gott es geplant hat, wenn du nicht das Wort Gottes in deinem Leben hast. Und je mehr wir das Wort Gottes in unserem Leben haben, desto mehr wird es unser Leben beeinflussen. Es wird uns Trost geben, neue Kraft spenden, uns leiten. Und ich möchte diese Predigt enden, indem wir diesen letzten Punkt praktisch umsetzen und einen Vers auswendig lernen. Und zwar werde ich ihn jetzt einmal vorlesen, dann lesen wir ihn gleich zusammen durch, zweimal. Und dann am dritten Mal sagen wir ihn einmal auswendig auf. Und zwar ist es Psalm 119, 105. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Ich glaube, das kriegen wir hin. Okay, 1, 2, 3. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Okay, nochmal. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Und jetzt können wir den Screen vielleicht ausmachen oder wegmachen, damit wir es auswendig hinkriegen. 1, 2, 3. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Mega, sehr gut. Gebt euch mal einen Applaus, habt ihr gut gemacht. Kann ich kurz einmal schließen? Danke. Genau, das möchte ich einfach für jeden von uns beten, dass wir das Wort Gottes einfach als Licht in unserem Leben haben und dass wir das einfach neu erleben. Und ich möchte jetzt einfach beten, dass Gott das einfach genau in unserem Leben passiert, dass wir dein Wort als Licht auf unserem Weg haben, dass wir seine Wahrheit neu erkennen, dass du in uns bist und dass wir so einen neuen Hunger, neue Sehnsucht nach deinem Wort haben. Gott, ich bete es echt, dass du ja in uns wirkst und dass wir dein Wort ja in uns pflanzen lassen, dass da Samen draus entstehen können, die wachsen.